Liebe Gemeinde, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, mit euch gemeinsam den Gottesdienst zu feiern. Wie am vergangenen Sonntag und eben auch der Peter schon sagte, ist das heutige Thema unseres Gottesdienstes das neue Jerusalem aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung Jesu Christi, die uns von Johannes durch seine Vision vermittelt wird. Doch bevor ich die entsprechenden Verse lese, möchte ich ein paar Gedanken äußern, die mich während der Ausarbeitung meiner Andacht beschäftigt haben. Ich war schon immer davon überzeugt, dass es einen Ort gibt, zu dem meine Seele gelangt, wenn meine Lebenszeit hier abgelaufen ist. Meine ganz persönliche Vorstellung eines Jenseits war ein Ort mit eher irdischen Gegebenheiten. Eine verträumte Lichtung im Wald mit einer blühenden Blumenwiese, einem friedlich plätschernden Bach und einer Bank unter dem Blätterdach einer uralten Eiche. Auf dieser Bank würde ich mich dann niederlassen, den schönen Anblick in der Lichtung genießen und darauf warten, dass, ja, worauf denn eigentlich? So dachte ich, bevor ich zum Glauben kam. Ich lese nun aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 21, die Verse 1 bis 21. Der neue Himmel und die neue Erde. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen, und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte: Sieh doch, ich mache alles neu. Und mich forderte er auf: Schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er: Alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und das O. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Furchtbar aber wird es denen ergehen, die mich feige verleugnen, mir den Rücken gekehrt haben, die ein Leben führen, das ich verabscheue, den Mördern und denen, die sexuell unmoralisch leben, allen, die Zauberei treiben und Götzen anbeten, den Lügnern und Betrügern. Sie alle werden in den See aus brennendem Schwefel geworfen. Das ist der zweite ewige Tod. Dann kam einer der sieben Engel, die in ihren Schalen die letzten sieben Katastrophen gebracht hatten, zu mir und sagte: Komm, ich will dir die Braut zeigen, die das Lamm zur Frau sich nehmen wird. Gottes Geist ergriff mich und führte mich auf einen großen hohen Berg. Dort zeigte er mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott aus dem Himmel herabkam. Die Stadt erstrahlte im Glanz der Herrlichkeit Gottes. Sie leuchtete wie ein Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Eine hohe und starke Mauer umgab die Stadt. Sie hatte 12 Tore, die von 12 Engeln bewacht wurden. An den Toren standen die Namen der 12 Stämme Israels. Auf jeder Seite, im Norden, Süden, Osten und Westen, gab es 3 Tore. Die Mauer ruhte auf 12 Grundsteinen, auf denen standen die Namen der 12 Apostel des Lammes. Der Engel, der mit mir redete, hielt in seiner Hand einen goldenen Messstab, um die Stadt, ihre Tore und die Mauern auszumessen. Die Stadt hatte die Form eines Vierecks und war ebenso lang wie breit. Mit seinem Messstab hatte der Engel gemessen, dass die Stadt 12.000 Wegstrecken, das sind etwa 2.200 Kilometer, lang, breit und hoch ist. Dann maß er auch die Mauern der Stadt und verwendete dabei ein Maß, das auch wir Menschen gebrauchen. Sie war 144 Ellen hoch, das sind etwa 70 Meter, und bestand ganz und gar aus Jaspis. Die Stadt war aus reinem Gold gebaut, klar und durchsichtig wie Glas. Die Grundsteine der Stadtmauer schmückten die verschiedensten Edelsteine. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Karneol, der siebte ein Chrysolit, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein Amethyst. Die 12 Tore bestanden aus 12 Perlen, jedes Tor aus einer einzigen Perle. Und die Hauptstraße war aus reinem Gold, klar und durchsichtig wie Glas. Wow, da stockt mir der Atem. Welch eine Pracht und Herrlichkeit, atemberaubend schön und doch jede Vorstellungskraft weit übertreffend. Welch eine Verheißung, die uns bevorsteht. Und während mein Verstand vergeblich versucht, diese wunderbare Verheißung der neuen Schöpfung unseres allmächtigen Gottes, das neue Jerusalem, in ein Bild vor meinem inneren Auge zu fassen, stellt sich mir die Frage, worauf freust du dich am meisten? Ist es die beeindruckend prächtige Stadt aus Gold, Edelsteinen und Perlen? Nein, ihr Lieben, am meisten freue ich mich auf den Moment, nachdem ich mich schon jetzt so sehr sehne, in dem unser Herr Jesus liebevoll meine Tränen abwischt, mich tröstet und zärtlich zu mir sagt, siehe, mein Kind, jetzt lebst du auf ewig in der herrlichen Gegenwart und Liebe Gottes und du wirst nie wieder leiden. Du bist zu Hause angekommen. Bevor unsere liebe Petra den ersten Teil der Predigt hält, singen wir jetzt gemeinsam mit dem Lobpreisteam das Lied Majestät.
Zu Beginn möchte ich kurz ein Gebet sprechen. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns heute auch hier wieder in deinem Namen versammeln dürfen. Und besonders danken möchten wir, ja, dass du uns heute so viel Zukunftsaussicht, so viel Hoffnung, so viel Heimat schenkst in den Texten aus deinem heiligen Wort. Und ich möchte auch um Segen bitten, dass du Reden und Hören gleichermaßen segnest und auch Herzen und Ohren öffnest, damit das tief reindringt in uns, dass wir wirklich diese Hoffnung mit in den Alltag tragen und sie auch weitergeben können. Amen. Ja, ich fange etwas sehr ungewöhnlich heute an und ich tue etwas, was ich sonst niemals tun würde. Ich habe ein Handy mitgenommen hier nach vorne, aber das hat eine Bewandtnis, da ich euch einfach mal meinen Klingelton, und den haben, glaube ich, auch viele Menschen mittlerweile als Klingelton, anspielen möchte, zu Beginn. Ja, der ein oder andere schwingt schon mit. Jerusalema, das Lied hat uns ja ganz stark begleitet. Und mich hat das auch ganz nachhaltig begleitet. Und deswegen wird das, auch wenn es nicht mehr so viel im Radio zu hören ist, immer mein Klingelton bleiben. Weil mit viel Glück sprechen die Menschen mich auch dann darauf an. Warum ist denn das dein Klingelton? Und ich habe festgestellt, dass dieses Lied ein unfassbarer Mutmacher war in der ersten Zeit der Pandemie. Ich weiß gar nicht, ob jeder, der dieses Lied so mitgesungen oder auch mitgetanzt hat, sich klar darüber war, was dieses Lied aussagt. Es ist ja auch nicht ganz einfach, denn es war ja auf Zulu, der meistgesprochenen Sprache Afrikas. Und von daher, ja, Jerusalemer, man wusste schon, es geht um Jerusalem, aber wer hat es wirklich übersetzt? Denn dort wird gesungen, Jerusalem ist meine Heimat, schütze mich und gehe mit mir, lass mich nicht alleine. Jerusalem ist meine Heimat, mein Platz ist nicht hier, mein Königreich ist nicht hier. Und deswegen steht dieses Lied für mich auch für, ich glaube, den wichtigsten Aspekt, den ich aus der Lesung nehme. Es ist unser wahres Zuhause, unsere Heimat. Und selbst die Menschen, die nicht wussten, was sie singen, schienen doch berührt zu sein von dieser Hoffnung, auch wenn sie es nicht verstanden haben, was sie dort singen, wozu sie tanzen. Und vielleicht habt ihr das mitbekommen, dass es so eine Tanz-Challenge gab dazu, also ein bestimmter Tanz zu diesem Lied. Und der wurde in den Krankenhäusern, hat man das zusammen gemacht, die Polizei, die Feuerwehr, ganz viele Menschen haben sich zusammengefunden und haben dieses Lied zusammen in einem Tanz gefeiert und haben dadurch Hoffnung geschöpft und ein bisschen sich motiviert und einfach Kraft geschöpft, auch in dieser ganz, ganz schweren Zeit, in der ersten Zeit, wo wir noch gar nicht wussten, was auf uns zukommt und wo wir das alle auch noch gar nicht handeln konnten. Um wie viel mehr müssen wir die Hoffnung feiern, die wir nicht nur das Lied, den Inhalt verstehen, sondern es auch füllen können. Einfach zu wissen, wir haben eine Heimat, die so wundervoll ist. Die Judith hat das so wunderschön ausgedrückt. Es ist unvorstellbar schön, weil es nicht unserer Welt hier entspricht. Wir können uns auch nicht wirklich eine Vorstellung davon machen. Viele Künstler haben versucht, das himmlische Jerusalem zu malen, oder ich glaube, es ist einfach nicht möglich. Das Lebensentscheidende aber ist, dass wir diese Hoffnung haben auf eine Heimat. Und ich glaube, dass sogar in diesem Lied und in diesem Tanz das angeklungen ist. Und letztlich war das Ganze so kraftvoll, dass scheinbar der Widersacher auch dort eingreifen musste, denn schließlich sah sich dieses Label Warner Music dazu berufen, die Menschen, die dieses Hoffnungslied dann spielten, mit einer Lizenzgebühr zu bestrafen. Also schien das schon in die richtige Richtung zu gehen. Wir sollten viel mehr von unserer Heimat im Himmel berichten. Ich bin ein sehr umtriebiger Mensch und meine frühere Träume zogen immer dahin, Wohnmobil kaufen, durch die ganze Welt fahren und nirgendwo zu Hause zu sein. Das schien mir so, weil ich konnte mit diesem Begriff nichts anfangen. Völlig sinnlos gewesen, ich habe mir viel Spritgeld sparen können und ich bin froh zu erfahren, wo unsere Heimat wirklich liegt. Und das hat mich so erfüllt. Und auf diese Heimat wollen wir uns gemeinsam freuen. Ich bin ja gelernte Buchhändlerin. Und ich glaube, das, was uns immer eingebläut worden ist, preisen Sie das Buch an, aber verraten Sie ja nicht zu viel über den Inhalt. Und vor allen Dingen niemals, niemals spoilern den Schluss. Das ist anders beim Buch der Bücher. Es ist Gottes Wort. Und das müssen wir in der Ganzheit sehen. Und da ist Anfang und Ende für uns heilsentscheidend und spielentscheidend. Denn hier erkennen wir den gesamten Heilsplan. Wir wissen, alles ist in Gottes Hand. Und wenn der Herr spricht, ich bin das Alpha und das Omega, dann dürfen wir das so für uns annehmen. Es ist alles in seiner Hand, längst geplant. Und wie viel Sorgenlast kann uns das nehmen? Ist das nicht unglaublich? Ganz zu Beginn dieses heiligen Buches, da hören wir, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Alles aus seiner Hand und aus seinem mächtigen Wort geboren. Ganz am Ende im Buch der Offenbarung hören wir, ja, auch von dem Schrecken der Endzeit. Aber was ist der letzte Satz? Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Und die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Es ist unsere Verheißung auf unsere Heimat und dass Gott alles in seiner Hand hat und für uns zu einem guten Ende bringt. Als Kind wollte ich immer vorher wissen, bevor mir jemand ein Buch vorgelesen hat oder bevor ich einen Film auch zu Ende geschaut habe, geht das denn gut aus? Das war mir total wichtig. Ich hätte niemals ertragen können, wenn ein Buch irgendwie schlecht ausgeht und ich soll damit einschlafen. Und ich glaube, so geht es uns auch. Und deswegen, ja, würde ich auch immer empfehlen, auch Menschen, die frisch zum Glauben gekommen sind, beschäftigt euch ruhig mit der Offenbarung, lest das, man wird nicht alles verstehen. Aber das Spielentscheide verstehen wir. Das Spielentscheidende und unser Lebensentscheidendes, alles ist in Gottes Hand und mag auch noch so viel Drangsal und Furchtbares auf uns zukommen, es ist in Gottes Hand. Denn wir hören in der Offenbarung ja auch direkt zu Beginn, an wen ist dieses Wort gerichtet. Ich lese da noch aus der Offenbarung 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und dem er durch seinen Engel sandte, hat er seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat. Alles, was er sah. Glückselig, der liest. Und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Wir hören also davon, dass das bloße Hören des Wortes oder das Lesen uns glückselig machen kann. Was für ein schöner Ausdruck, glückselig. Der kommt in den Psalmen öfter vor und der ist ja der Inbegriff von wirklich, also Glückseligkeit. Manchmal strahlen Kinder das für mich so aus, wenn die sich so unfassbar über irgendetwas freuen, dass ich so sage, oh mein Gott, wie glückselig der kleine Schatz guckt. Und diese Glückseligkeit liegt im Hören, im Verstehen und im ins Herz legen dieser Worte. Denn zu Ende hören wir dann auch, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Und da rufe ich euch von Herzen gerne zu, wie das in den urchristlichen Gemeinden zur Abendmahlsfeier auch so üblich war, Maranatha, das da heißt, unser Herr kommt. Was für eine Gewissheit, da können wir ja gar nicht daran vorbei hören. Und was halten wir uns doch an dieser Erde hier fest, an diesem Leben, an unserer Gesundheit und an allem, was da ja so zugehört, an unserer scheinbaren Sicherheit. Ich will da nicht despektierlich werden, aber ich habe eine Geschichte in einem Gottesdienst gehört und die möchte ich einfach heute hier erzählen. Die ist heiter, ich bitte Sie auch, euch so zu verstehen, und ich meine die wirklich nicht despektierlich. Das ist die Geschichte von einem Pärchen, einem hochbetagten christlichen Pärchen, er 98, sie 96, gottesfürchtig gelebt, wirklich all ihre christlichen Pflichten getan und so weiter. Und auf dem Weg zum Gottesdienst, im Winter, die beiden werden erschlagen von einem von dem Dach herunterfallenden Schneebrett, und eigentlich erfüllt sich noch ein Wunsch, sie gehen zusammen ins Paradies ein. Dort angekommen finden sie alles vor, wie sie sich es vorgestellt haben. In der größten Pracht, so wie sie es erhofft haben, sie kommen zusammen mit schwärzlich vermissten Geschwistern und genießen das sehr. Beide sind überglücklich. Aber der Mann schaut doch immer wieder etwas grantelig zu seiner Frau. Sie versteht das gar nicht. Sie ist noch ganz im Glanze dieses paradiesischen Anblickes. Und irgendwann kann sie nicht mehr an sich halten und sagt, Fatti, was ist denn los? Jetzt haben wir doch alles, was wir uns immer erhofft haben. Er grummelt so ein bisschen vor sich hin und sagt, ja, du hast ja recht. Aber? Ja, was aber? Mann, du immer mit deinen verdammten Knoblauchpillen und den ganzen Chips aus der Apothekenumschau, das Ganze hätten wir schon 30 Jahre haben können. Ich will damit nur ausdrücken, wie sehr halten wir uns hier an unserem Leben, unsere Gesundheit, unser hier zu Hause, was wir dann versuchen, möglichst schön herzurichten. Lasst uns lieber auf das Zukünftige blicken. Lasst uns auf das blicken, was der Herr für uns vorbereitet hat. Und auch für mich ist so ein wichtiger Ausdruck, ein Bürgerrecht zu haben am himmlischen Jerusalem. Und wir finden in der Schrift klare Anweisungen, wie wir an dieses Bürgerrecht kommen, als Mägde und Knechte des Herrn. Und alles ist für uns vorbereitet. Und dann sehe ich, wie auch hier Christen oftmals ja auch mit auf die Straße gegangen sind in diesen ersten Protesten, die dort gekommen sind. Die Bürgerrechte werden eingeschränkt und das als, ja, aber es ist nur unser irdisches Bürgerrecht, das ist auch wichtig, das will ich nicht schmälern. Aber um wie viel mehr müssten wir alle raus auf die Straße und den Menschen erzählen, wie erlangst du Bürgerrecht im himmlischen Jerusalem? Was sind die Voraussetzungen, im Buch des Lebens zu stehen und auch nicht mehr ausgelöscht zu werden? Das ist doch die wahrhaft wichtige Frage in dieser Zeit. Ja, und da, es wäre noch so vieles zu sagen. Bei der Vorbereitung haben wir gesagt, wir müssten 10 Gottesdienste füllen, nur zu diesem Thema, das himmlische Jerusalem. Aber darum möchte ich jetzt nur einfach schließen, euch noch einmal aus vollem Herzen zuzurufen, Maranatha, Herr, komm bald.
Wie gerade schon gesagt wurde, das ganze Ding, diese Offenbarung, wird seitdem sie ist, wird sie diskutiert, und man versucht, die Visionen, die dort Johannes geschrieben hat, in irgendeiner Form aufzuschlüsseln und zu sehen, inwieweit passen diese Beschreibungen denn in unsere heutige Zeit. Und in ganz vielen Stellen ist zu erkennen, bei dieser Offenbarung, die ja 2000 Jahre alt ist, dass wir es verspüren, dass an ganz, ganz vielen Stellen Bilder, die Johannes vor 2000 Jahren geschrieben hat, in unsere heutige Zeit passen. Und zwar in großer, erschreckender Zahl. Sodass wir da schon die Wahrheit, das Buch der Bücher erkennen und sehen. Gott ist der Lenker, auch dieses Chaos, was jetzt passiert. Und es ist vorhergesagt. Was zu unendlichen Spekulationen und Möglichkeiten zu diesem Buch, dass dieses Buch ausgelöst hat, sind die Zahlen, die in diesem Buch beschrieben sind. Und Judith hat es ja verlesen, diese Stadt wird beschrieben, sie ist 2400 Kilometer lang, 2400 Kilometer breit und manche sagen sogar 2400 Kilometer hoch. Jetzt packen viele solche Zahlen in absolute Zahlen und ja, dann versucht man sich irgendwelche Vorstellungen zu basteln. In der Regel sind solche Zahlen biblisch belegte Zahlen, die einen Hintergrund haben und symbolischen Wert haben. Und dann reizt es einen, dass man mal auf die Bibel zurückgreift, und zwar bis weit ins Alte Testament hinein, um diese Zahlen, was Johannes ja versucht in irgendeiner Form zu beschreiben, diese Zahlen an dieser Erkenntnis, an der Bibel aufzuschlüsseln. Es gibt eine berühmte Zahl, eine ganz berühmte Zahl. Wer mit den Zeugen Jehovas schon mal heftig diskutiert hat, die kommen immer mit den 144.000. Das ist in der Zahl, da streiten die immer mit rum. Und hier sind nun auch einige Zahlen genannt. Und da machen wir jetzt uns mal ein paar Gedanken dazu, was da vielleicht hintersteckt und warum. Denn Johannes diese Zahlen gibt, um überhaupt etwas zu vermitteln, was gar nicht vermittelbar ist. Dieses Bild, was er sieht, ist unvorstellbar. Die Bibel ist ein Buch des Lebens oder das Buch des Lebens. Die Bibel beschreibt das Leben der Menschheit. Und zwar von ihrer Schöpfung bis zu ihrem Ende. Das ist in der Bibel tatsächlich die Wahrheit auch so beschrieben. Die gesamte Erdengeschichte ist in diesem Buch beschrieben. Und zwar da, wo die Erde entstanden ist, nicht durch einen Superknall oder sonst wie. Natürlich gibt es evolutionäre Entwicklungen, also Entwicklungen, aber in der Bibel ist beschrieben, wer der Urheber allen Dingen ist und wer auch das Ende setzt aller dieser Dinge. Es ist in der Bibel nicht nur die Erdgeschichte so beschrieben, sondern auch die Menschheitsgeschichte. Der Mensch ist die Krönung der Schöpfung. Und da beschreibt die Bibel genauso, von ihrer Schöpfung, von ihrem Sündenfall bis zu ihrem Ende wird alles genau beschrieben. Johannes sieht das Reich Gottes. Ihm wird ein kleines Fenster wird geöffnet und dieses kleine Fenster reicht aus, dass er nicht erschlagen wird. Es ist unbeschreiblich, dieses Reich Gottes für uns, sprengt das alle Vorstellungskraft. Johannes, der so sagen es die meisten Bibelkenner, der auch der Apostel Jesu Christi war, also auch einer der Lieblingsapostel Jesu Christi, wird tatsächlich in einer Vision in der Gefangenschaft, wird ihm geöffnet und er sieht und er bekommt den Auftrag, das was er sieht, soll er aufschreiben. Er soll aufschreiben. Jetzt hat Johannes ein Problem. Der sieht etwas Unvorstellbares und er muss etwas aufschreiben, damit der Mensch sich zumindest ein Bild machen kann, wie denn unsere Zukunft nur in Ansatzweise in der Herrlichkeit aussehen könnte. Das Ganze ist nicht erfassbar und nicht beschreibbar. Diese Sicht in das Heiligtum Gottes ist so gewaltig, dass Johannes große Mühe hat, es zu erklären. So fasst Johannes das Reich Gottes in das Bild des neuen Jerusalems. Also diese neue Welt, in die wir hineinkommen, packt er in dieses Buch der Stadt Jerusalem. Er greift fast ausschließlich auf Geschehenes und Bekanntes aus der Heiligen Schrift zurück. Für uns unübersehbar wichtig ist, wir haben an dieser Stelle eine feste Zukunft und wir haben durch diese Vorstellung und durch diese Beschreibung, diese feste Zukunft bringt unsere Seele in ein Stück Ruhe. In dieser Stadt ist alles unendlich wertvoll, ewig, gläsern, durchsichtig, Licht, hell. So wie Johannes es selber in seinem Evangelium beschreibt, im Kapitel 1, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Eine unendliche Menge von Gold und Edelsteinen, ein nicht vorstellbarer Wert, wie wertvoll ist das ewige Leben bei Gott. Kann man es in Zahlen überhaupt erfassen und ausdrücken? Durch den Glauben an Jesus Christus bekommen wir dieses ewige Leben in unsere Seele, in uns hinein geschenkt. Jesus macht uns zu Kindern. Und Kinder sind auch immer Erben. Christus macht uns quasi zu seinen Erben. Er macht uns steinreich. Durch Jesus Christus sind wir steinreich. Der ganze Körper des Menschen, der neue Körper, wird gesehen als ein Edelstein. So reich, dass wir selbst eben unbeschreiblich wertvoll werden. Durch die Kraft Gottes wird der neue Mensch unbeschreiblich wertvoll. Ein Saphir hat vielleicht 8 Gramm. Doch der neue Mensch ist ein Edelstein, von Gott geschaffen, noch einmal ganz neu, mit vielleicht 100 Kilogramm. In der Vision, die einmal Wirklichkeit wird, greift Johannes auf eine riesige befestigte Stadt zurück. Diese 2400 Kilometer ist eine symbolische Zahl, die uns hilft, das Unbeschreibbare für den Menschen erfassbar zu machen. Erstaunlicherweise taucht eine solche Beschreibung auch bei dem Propheten Hesekiel auf. Er lebte circa, übrigens auch mit den ähnlichen Maßangaben, er lebte circa 600 Jahre vor Johannes während der babylonischen Gefangenschaft. Studiert man nun diese babylonische Gefangenschaft genauer, ergeben sich unendlich viele Parallelen zu der neuen Stadt Jerusalem und vor allen Dingen unendlich viele Parallelen zu unserer Zeit. Das alttestamentliche Bundesvolk hat sich immer wieder widerspenstig und massiv gegen ihren lebendigen Gott aufgelehnt. Gott hielt immer wieder Gericht, um gleichzeitig auch eine Türe der Gnade zu öffnen. Für das Volk, das er doch so sehr liebte. Irgendwann war das Maß voll. 721 vor Christus fielen die ersten 10 Nordstämme Israels an die Assyrer. Von diesen Nordstämmen ist bis heute nicht mehr viel wiedergefunden worden. Und circa 140 Jahre später auch die Südstaaten Benjamin und Juda. Jerusalem und der Tempel Gottes wurden von den Babyloniern zerstört und das Volk in die Gefangenschaft nach Babylon geführt. Das Volk war in der Gefangenschaft, weil der Gott, der unendliche viele Wunder an ihnen getan hat, diesen lebendigen Gott immer wieder nur mit Füßen getreten hat. Und dann schauen wir in unserer Zeit, 2000 Jahre, Gnadenzeit, und der lebendige Gott wird immer mehr von den Menschen nur mit Füßen getreten. Viele Parallelen zu heute finden wir genau dort beschrieben. Es ist im Grunde das Verhaltensmuster des Menschen, damals im alten Bundesvolk wie bei uns heute. Die Warnung Gottes, symbolisch der Tempel, die Wohnung Gottes, symbolisch der Tempel, waren zerstört. Die Verbindung zu Gott war abgerissen und es begann eine sehr, sehr traurige Zeit. Doch diese Zeit war begrenzt. Der Prophet Jeremia, der circa 40 Jahre vorher wirkte und diese Traurigkeit am eigenen Leibe spürbar durchleiden musste, schreibt: Dies ganze Land soll verwüstet und zerstört liegen und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre. Jeremia 25, Vers 11 und 12. Wenn aber die 70 Jahre um sind, will ich heimsuchen den König von Babel und jenes Volk, spricht der Herr, um ihre Missetat willen, dazu das Land der Chaldäer und will es zur ewigen Wüste machen. Diese 70 Jahre und diese Zahl 70 hat auch hier eine symbolische Bedeutung, die Johannes aufgreift. In der Beschreibung, in der er die Stadtmauer beschreibt, dieses neuen Jerusalems, diese Stadtmauer 70 Meter hoch. Eine bildliche Beschreibung dieser riesigen Mauer. Diese Mauer ist vollkommen unüberwindlich. 70 Meter hoch und somit stellt sie einen vollkommenen Schutz dar. Nichts, keine sichtbare und unsichtbare Macht kann diese Mauer überwinden. Allerdings kann der neue Mensch auch nicht mehr die Seiten wechseln. Und das ist gut so. Jetzt kann er das noch, in der Gnadenzeit, dann nicht mehr. Denn dieser neue Mensch wird auch keine Sehnsucht mehr in sich haben, überhaupt etwas Gott Abgewandtes zu suchen. Jesus beschreibt einmal diese Mauer als unüberwindliche Schlucht oder Abgrund. In dieser Ewigkeit, getrennt von der Herrlichkeit Gottes und der Finsternis, gibt es keine Verbindungen mehr und es gibt auch keinen Wechsel mehr möglich. Jesus beschreibt das im Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Das wird deutlich, beide sterben. Lazarus ist in Abrahams Schoß und der reiche Mann sitzt in Feuerqualen. Er schreit bitterlich um Hilfe, dass doch seine Familie, seine Leute auf der Erde in irgendeiner Form doch Informationen bekommen, dass sie nicht den gleichen Fehler machen wie er. Doch Jesus sagt zu der Beschreibung am Ende, auch wenn wir Engel schicken würden, würden sie nicht hören. Sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Und diese Entscheidung hatte der reiche Mann einmal getroffen und diese Entscheidung war jetzt unumkehrbar. Zwischen den beiden war eine unüberwindliche Kluft, so beschreibt sie Jesus, die keiner überwinden kann, die Johannes hier als Stadtmauer oder als Kluft beschreibt, also eine Schutzmauer, dass auch wie im Sündenfall der Teufel so im Hintenhinein an den Menschen zukommt und versucht, ihn zu verführen. Diese Möglichkeit, die die Menschheit in den Abgrund stürzt, diese Möglichkeit wird es gar nicht mehr geben. Das ist die sinnbildliche Beschreibung, dass der Mensch in dieser neuen Jerusalem einen absoluten Schutz hat. Auch nicht mehr durch irgendwelche hinterlistigen Türen oder so, durch wieder anderes verführt werden. Es ist eine Ewigkeit. In Babylon war die Gerichtszeit die Zeit, um Buße zu tun und umzukehren, auf 70 Jahre begrenzt. Danach konnte das bußfertige Volk wieder Jerusalem und den Tempel aufbauen. Jetzt hat Gott 2000 Jahre Gnadenzeit geschenkt. Nutzen wir diese Zeit? Im Bild des Johannes ist das Gericht von Gott für alle Menschen vollzogen worden und endgültig. In dieser Stadt ist das Gericht bereits gehalten worden und in dieser Stadt wohnen alle Erlösten. Ein Tempel wird es nicht mehr geben, denn der durch Jesus erlöste Mensch ist mit Gott zu einer ewigen Gemeinschaft verschmolzen. Die gigantischen Ausmaße der Stadt, das neue Jerusalem von 2400 Kilometer, ist kein Absolutwert, sondern auch eine symbolische Zahl. Es spiegelt das unendliche Werben Gottes um die Liebe des Menschen, um den Sündenfall herum wieder zu ihm zurückzukehren. Gott hat eine Sehnsucht nach seinen Menschen. Beim Bundesschluss Gottes mit Abraham wird gesagt, der Glaube Abrahams wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Durch das ungetrübte, unendliche, tiefe Vertrauen Abrahams zu Gott wurden bereits damals durch Gottes Kraft das ewige Leben in ihm hineingelegt. Das Sterben hat der Mensch behalten, aber das Leben, die Seele hat ihre ewige Ruhe bei Gott gefunden. Aus Abrahams Erblinie wurden die 12 Stämme Israels gegründet und das alttestamentliche Bundesvolk ist daraus entstanden. Jeder, der aus dieser Erblinie entstanden ist oder zum Volk konvertiert und von Herzen an den lebendigen Gott glaubte, ist Bewohner dieser neuen Stadt, dieses neuen Jerusalems. In Jesus Christus wurde dieser Bund erfüllt und für alle Menschen der Weg zu Gott ermöglicht. Jesus selber ist der Grundstein für die Endzeit. Diese Heilsgeschichte ist begründet in ihn selbst und wird durch die 12 Apostel in alle Welt getragen. Das ist jetzt über 2000 Jahre her und gültiger denn je. Auch hier greift Johannes wieder auf eine biblische Zahl zurück, die Zahl 1000. Im Psalm 90 steht, denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Damit wird die Unendlichkeit Gottes beschrieben. Gott war immer schon da, er ist jetzt hier und er wird immer sein. Gott selbst ist zeitlos und wir können nicht zeitlos denken. Johannes beschreibt damit, dass der glaubende, erlöste Mensch vor Gott mit in diese Zeitlosigkeit genommen wird. Ebenso beschreibt Johannes mit diesen gigantischen Ausmaßen der Stadt, dass die Anzahl der erlösten Menschen eine nicht erfassbare, riesige Menge ist. Das ist unendlich tröstlich in unserer Zeit. Jesus sagt, ich gehe zum Vater, euch eine Stätte zu bereiten. Für jeden, der glaubt, ist noch genügend Platz da. Die Herrlichkeit, die uns erwartet, ist tausendmal größer als unsere Vorstellung. Und sie ist gewiss und zuverlässig. Und jetzt, wo die Zeiten immer dunkler werden, ist er für uns eine unverzichtbare Verheißung, durchzuhalten. So lernen wir, mit Paulus zu sagen, die jetzigen Leiden stehen in keinem Verhältnis zur unbeschreibbaren Herrlichkeit, die Gott für uns bereitet hat. Dieser Kampf ist manchmal sehr hart, doch wir kämpfen nicht alleine. Die Kraft Gottes, der Heilige Geist und die Gemeinde Jesu Christi sind unverzichtbare Stützen. Jesus wird wiederkommen, auf jeden Fall. Und die Erlösten werden erlöst. Wenn das sein wird, das weiß kein Mensch. Spekulieren ist nicht unser Plan. Nicht spekulieren ist unsere Aufgabe, sondern wachsam sein, so wie der Schreiber des 90. Psalms es beschreibt, 1000 Jahre wie ein Tag und wie eine Wache in der Nacht. Gott segne uns.